Der Predigttext ist Psalm 30. Psalm 30, das ist Gottes Wort für uns. Ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Hauses Gottes von David. Ich will dich erheben, Herr, denn du hast mich emporgezogen und ließest meine Feinde nicht über mich triumphieren. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Scheol heraufgeholt, hast mich am Leben erhalten und bewahrt vor dem Hinabfahren zur Grube. Spielt dem Herrn, ihr seine Frommen, und preist seinen heiligen Namen. Denn einen Augenblick stehen wir in seinem Zorn, ein Leben lang in seiner Gunst. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Ich zwar dachte in meiner Sorglosigkeit, niemals werde ich wanken. Herr, in deiner Gunst hattest du mich auf feste Berge gestellt. Du verbargst dein Angesicht, da wurde ich bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich, was für Gewinn bringt mein Blut, mein Hinabfahren in die Grube? Wird der Staub dich preisen? Wird er deine Treue verkünden? Höre, Herr, sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt. Mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet, damit meine Seele dich besinge und nicht schweige. Herr, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen. Lieber Vater im Himmel, gib uns Verständnis, Erkenntnis, dass wir sehen und verstehen können, was du uns durch dieses Wort sagen möchtest. Herr, öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Eigentlich wollte David, der König David, seinem Gott einen Tempel bauen. Er dachte, es ist doch nicht richtig, wenn ich selbst in einem prachtvollen Palast wohne und für die Anbetung unseres großen Gottes steht nur ein Zelt da. Aber der Herr erlaubte es ihm nicht, sein Haus zu bauen. Erst Davids Sohn Salomo sollte das tun. Er sollte den Tempel dann bauen. David nicht. Aber das hinderte David nicht daran, alle möglichen Vorbereitungen zu treffen. Es sollte alles bereit sein, wenn Salomo, sein Sohn, König wird und dann mit dem Bauen anfangen wird. Und deshalb sammelte David alles nötige Material, Holz, Stein, Gold, kostbare Stoffe und so weiter. Und wie wir das ja aus der Überschrift des Psalms auch sehen können, gesehen haben, schrieb er auch einen Psalm, der dann für die Einweihung oder bei der Einweihung des Tempels gesungen werden soll. Der Psalm 30. Es sollte nicht nur alles Material bereit sein, um Gott ein prächtiges Tempelgebäude zu bauen und ihn damit zu ehren, sondern es braucht doch vor allem einen entsprechenden geistlichen Inhalt. Der Tempel, er repräsentiert Gottes Gegenwart unter seinem Volk. Und die Gegenstände darin, die sprechen von seinem Heil, von seiner Erlösung. Und so ist es nur konsequent, dass an diesem Ort, in dem Haus, in dem sich Gott offenbart, dass hier sein Lob gesungen wird. Der Psalm zur Einweihung des Tempels gibt dem Volk Gottes die richtige Perspektive, um zum Tempel zu kommen. Die richtige Haltung, sie kommen dahin, um den Lobpreis Gottes für seine rettende Gnade zu singen. Das ist das zentrale Thema des Psalms. Und es wird dazu auch ebenso zentral die Frage beantwortet, wovon denn die Anbeter gerettet wurden. Es ist gut möglich, dass David beim Verfassen dieses Psalms auf seine eigene Erfahrung einer schweren körperlichen Erkrankung zurückgreift, von der er geheilt wurde. Aber dies allein wäre zu wenig. Es soll ja das ganze Volk in das Lob einstimmen, wie wir im Psalm auch lesen. Das ganze Volk soll Gott loben und jeder soll auch für seine eigene Rettung danken und sie besingen. Und darum nennt David in der Mitte des Psalms die schwerere, die eigene, eigentliche Krankheit, von der wir alle gerettet werden müssen. Es gibt eine Krankheit, von der wir alle gerettet werden müssen. Und das ist die fleischliche Sorglosigkeit, die Selbstsicherheit. Wenn wir die Verse 2 bis 4 betrachten, dann sehen wir da aber, dass der Sänger des Psalms den Herrn nicht zuerst für die Rettung von seiner Selbstsicherheit lobt. Er lobt, preist ihn zuerst einmal mehr für die Rettung vor den Folgen dieser Selbstsicherheit. Die Selbstsicherheit, die Ursache für diese beiden Übel, von denen er freigekommen ist, die bedenkt er dann später. Ich denke, das gleicht auch der Reihenfolge, wie sie oft in unserem eigenen Christenleben, unserem Leben als Gerettete stattfindet. Wenn der Herr als Antwort auf unser Flehen die Nöte wegnimmt, die uns bedrängen, dann sehen wir zuerst nur dies als die Rettung an, oder dass er jetzt die Not weggenommen hat. Das ist das Erste, was wir sehen und wofür wir danken. Erst später, durch den Umgang mit dem Wort Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes, erst da, später erkennen wir, was die eigentliche Not hinter den sichtbaren und spürbaren Bedrängnissen ist, was die Ursache oder die Wurzel unserer Not ist. Das eine Übel, das David hier jetzt zuerst nennt, das ist, dass er den Tod vor Augen hat. Er steht sozusagen mit einem Bein im Scheol, im Totenreich. Das andere Übel ist die Sorge, dass seine Feinde über ihn triumphieren könnten, würden. Herr, du hast meine Seele aus dem Scheol gerettet und hast meine Feinde nicht über mich triumphieren lassen. Der Psalmsänger beschreibt diese Übel in einer Weise, dass man lediglich an den leiblichen Tod und menschliche Feinde denken könnte. Das liegt daran, dass das Alte Testament in einer typologischen Form von geistlichen Wahrheiten spricht. Und das Neue Testament nimmt diese Begriffe auf und verwendet sie in ihrer geistlichen Bedeutung. Also, als neutestamentliche Gläubige verstehen wir dann den Scheol als den ewigen Tod. Und unsere wahren Feinde, das sind natürlich die Mächte der Finsternis. Wir gehen ins Haus Gottes, um den Herrn für unsere Rettung vor der Hölle und vor dem Triumph des Teufels zu preisen. Wir wissen und wir bekennen, der Triumph, der gehört allein Christus. So schreibt Paulus in 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus. Und im Kolosser 1, Verse 12 bis 14, er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Macht der Finsternis oder der Mächte der Finsternis und versetzt uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Diese Wahrheiten sind der Grund, warum es ein Haus Gottes gibt oder einen Tempel, einen Ort, wo die Erlösten ihren Erlöser preisen für die Rettung, die er ihnen geschenkt hat. Ein Ort, wo sie zusammenkommen und gemeinsam den Herrn preisen für die Rettung, die er ihnen geschenkt hat. Einen Ort, wo die Gnade Gottes erkannt wird und wo über sie nachgedacht und wo über sie gestaunt wird. Mögen wir nie aufhören zu staunen miteinander über die Gnade Gottes. Und ein Ort, wo wir in Dankbarkeit Gott loben. Aber warum muss ich dazu in ein besonderes Haus gehen, an einen besonderen Ort gehen? Kann ich nicht zu Hause in meinem Wohnzimmer oder auf einem Spaziergang in der Natur über meine Rettung nachdenken und über meinen Gott nachdenken und ihn anbeten? Manche Leute denken so und handeln so. Sie denken, ja, ich kann auch zu Hause für mich allein oder in der Natur Gott loben, für meine Rettung danken. Aber dieser Gedanke ist der Bibel und dem Alten und Neuen Testament fremd. So etwas finden wir in der Bibel nicht. Wir stehen vor unserem Gott immer als ein Volk. Christus ist zwar für jeden Einzelnen von uns der Erlöser von unserer persönlichen und konkreten Sünde. Aber er hat uns Einzelne als ein Volk erlöst und zusammengestellt. Titus 2, Vers 14 lesen wir, er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Volk des Eigentums reinigte. Er hat ein Volk herausgerufen aus der Welt. Wir sollen als sein Volk zusammen sein, ihm preisen. Und so schreibt auch Petrus, 1. Petrus 2, 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Und darum lobt der Psalmsänger seinen Rettergott nicht für sich allein, sondern er fordert alle im Haus Gottes auf. Spielt dem Herrn ihr seine Frommen, preist zu seinem heiligen Gedenken, alle miteinander. Wenn wir miteinander über unseren wunderbaren Erlöser nachdenken, wenn wir einander auch erzählen, wie und wovon wir gerettet wurden und uns gegenseitig sagen, was der Herr uns bedeutet, dann wird sein Lob nicht nur vermehrt, sondern dann ermutigen wir uns auch gegenseitig und wir tragen zum Wachstum des Glaubens aller bei. Und darum schreibt auch der Apostel im Hebräerbrief 10, 24 und 25, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzuheizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermutigen. Darum kommen wir als sein Volk zusammen. Und wenn wir so miteinander in unsere Leben zurückschauen, wenn wir einander sagen, was der Herr an uns getan hat, wie und wovon er uns gerettet hat, dann wächst unsere Erkenntnis Gottes und seiner Wege mit uns. Wir werden dann auch mehr und mehr verstehen, zu welchem Nutzen Gottes Vorsehung auch Schweres in unserem Leben geschehen lässt. Und diese Erkenntnis möchte uns der Psalmist auch geben. Das drückt er im Vers 6 so aus. Denn einen Augenblick stehen wir in seinem Zorn, ein Leben lang in seiner Gunst. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Er spricht hier von dem Zorn Gottes, der über unsere Sünde ist, der unsere Betrübnis und unser Weinen bewirkt. Mit diesem Weinen, das zum Jubel wird, da ist nicht jede Art von Traurigkeit gemeint. Es ist die Traurigkeit über unsere eigene Sünde. Wenn wir erkennen, was unsere Sünde im Kern eigentlich ist, wenn wir das erkennen und verstehen, was unsere Sünde ist, nämlich Ungehorsam und Rebellion gegen Gottes guten und heilsamen Willen. Unsere Sünde ist nichts Harmloses, das wir einfach so beiseite zwinkern können. Unsere Sünde ist Rebellion gegen unseren guten Vater im Himmel, gegen seinen guten Willen für uns. Wenn wir das erkennen, dann verstehen wir und bejahen auch Gottes Zorn darüber. Und wir werden traurig über uns selbst und unsere innere Haltung. Wir belächeln nicht mehr einfach unsere Sünden, sondern wir werden traurig darüber. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief über eine solche Traurigkeit der Korinther. Er hat die Gemeinde in Korinth in seinem ersten Brief, hat er sie mit ganz scharfen Worten zurechtgewiesen, weil sie sexuelle Sünde in ihrer Mitte einfach duldeten und sich sogar über ihre Freiheit rühmten. Deswegen hat er sich scharf zurechtgewiesen und er sagt zu ihnen, ihr seid aufgeblasen, ihr seid überheblich und ihr habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte weggetan würde. Und er wies sie an, dass sie Kirchenzucht üben sollten und den Betreffenden ausschließen sollten. Und diese Ermahnung des Apostels, diese scharfe Zurechtweisung auch, das verursachte Traurigkeit bei den Korinthern. Aber Paulus schreibt ihnen in seinem zweiten Brief, dass er das nicht bedauert, weil diese Traurigkeit sie zur Besinnung gebracht hat und zur Umkehr gebracht hat. Und er schreibt dann im 2. Korinther 7, Vers 10, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Und weiter unten schreibt er in Vers 13, deswegen sind wir getröstet worden. Seht ihr, da ist zuerst, was er auch im Psalm schreibt, diese Traurigkeit, die zur Freude wird, weil die Traurigkeit über die Sünde eine Umkehr bewirkt. Und das bewirkt die Freude, die viel länger anhält. So hat auch der Psalmsänger Leid erfahren, sodass er sogar dem Tod nahe war, wie er schreibt. Und Gott hat ihm Betrübnis geschickt, um ihn zur Besinnung zu bringen. Er sagt, du verbargst dein Angesicht, da wurde ich bestürzt. Und sein Bestürztsein hat ihn schließlich zur Umkehr gebracht. Sein Leid hat ihm Selbsterkenntnis gebracht. Und so wurde er zurückgeführt von der Trauer zum Jubel über die Gnade und Barmherzigkeit seines Gottes. Der Jubel, der viel länger andauert und viel mehr Gewicht hat als die kurze Zeit der Trauer über die Sünde. Vers 6 schreibt er, denn einen Augenblick stehen wir in seinem Zorn, ein Leben lang in seiner Gunst. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Und ein Echo von diesem Vers finden wir auch im Neuen Testament wieder. Wiederum bei dem Apostel Paulus, der an die Korinther schreibt. Im 2. Korinther 4, Vers 17, da schreibt er, denn das schnell vergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Kurze Drangsal, leichte Drangsal bewirkt ein überreiches Gewicht von Herrlichkeit. David und Paulus lehnen deshalb Traurigkeit und Leid nicht ab. Und sie suchen nicht um jeden Preis, Leid und Schweres zu verhindern, zu vermeiden. Denn sie sehen, dass Gott es für seine Erwählten zum Segen wirken lässt. In Vers 7 erklärt David weiter, warum er die Bestürzung, die Trauer, die Gott ihm zufügte, warum er das gut heißt. Er nennt den Grund seines Falls, die eigentliche Sünde, die Ursache, die ihm Leid brachte. Es ist die Sünde, die schon den ersten Menschen zu Fall brachte. Und das ist Selbstsicherheit, Überheblichkeit gegenüber seinem Gott. Ich dachte in meiner Sorglosigkeit, ich werde niemals wanken, sagt er. Es ging ihm gut. Er hatte keinen Mangel, weil der Herr ihn mit allem versorgte. Und das machte ihn überheblich und ließ ihn sogar vergessen, von wem er all das Gute im Leben hatte. Er vergaß seine Abhängigkeit vom Herrn und schrieb womöglich all das Gute sich selber zu. Und diese Haltung finden wir doch wieder und wieder in der biblischen Geschichte der Menschheit, besonders auch im Volk Gottes und natürlich auch in unserem eigenen Leben, nicht wahr? Immer wenn es ihnen gut ging, wenn sie im Wohlstand lebten, wenn die Feinde fern blieben, dann begannen sie, sich um sich selber zu drehen und ihren Gott zu vergessen. Ein besonders anschauliches Beispiel finden wir auch im Leben des mächtigen babylonischen Königs Nebukadnezar. Daniel hat einen Bericht, den Nebukadnezar selber verfasst hat, in sein Buch eingefügt. Das ist im Daniel das 4. Kapitel. Da berichtet Nebukadnezar nach seiner Umkehr, nach seiner Bekehrung, berichtet er auch über seine selbstsichere, überhebliche Haltung. Als er an einem Tag auf dem Dach seines prächtigen Palastes so einherging und seine Stadt betrachtete, sagte er zu sich selbst, Daniel 4, Vers 27, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Das war der Moment, in dem der Herr eingriff und ihn so demütigte wie kaum einen anderen Menschen in der Geschichte. Er ließ ihn 7 Jahre lang in geistiger Umnachtung wie ein Tier im Freien leben. Und auf diese Weise schenkte er ihm Erkenntnis, die er am Ende dieser Zeit bekam und die er auch selber wieder aufgeschrieben hat. Nebukadnezar schrieb das alles selber auf und übt sehr deutlich Selbstkritik an sich. Er schrieb, am Ende dieser Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Ja, auf diese Weise rettet unser Gott die Menschen vor sich selbst und vor ihrer verderblichen Selbstsicherheit. Er rettet uns, indem er uns zeigt, wer wir in Wirklichkeit sind. Und wer er ist. Dass wir nichts haben, das er uns nicht gibt. Dass er alles in seiner Hand hat und es uns geben oder nehmen kann. Und dass wir von seiner Güte vollkommen abhängig sind. Solange der Mensch diese Erkenntnis nicht hat, in seinem Innern nicht völlig überzeugt davon ist, ist er geneigt zu glauben, er sei der Meister seines Schicksals, der Kapitän seiner Seele, so wie das der Dichter William Handley so ausdrückte. Wenn Gott uns gnädig ist, dann wird er uns diesen Irrglauben aus den Händen schlagen, indem er uns handgreiflich zeigt, was wir wirklich sind und können. Gegen Ende des Psalms gibt uns David die richtige Motivation, mit der wir in der Not beten können. Er betet so, nachdem er sich selbst und Gott besser erkannt hat. Er sagt zu dem Herrn: Wenn du mich in die Grube fahren lässt, wer wird dich preisen? Wer wird deine Treue verkünden? Er sagt damit eigentlich, wozu er gerettet werden möchte. Er nennt den Grund, wozu ein Mensch von Gott gerettet wird. Nämlich, um ihn zu preisen. Im Psalm 50 sagt uns der Herr: Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten und du wirst mich preisen. Und in seinem großen Lobpreis im Epheserbrief besingt der Apostel Paulus die wunderbare Rettung, die Gott durch seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Und im Verlauf dieses Lobpreises erwähnt er dreimal den Grund für unsere Rettung. Ja, wozu wir gerettet wurden. Epheser 1, Vers 6. Wozu wurden wir gerettet? Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Epheser 1, Vers 12. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Und Vers 14, zum Preise seiner Herrlichkeit. Dazu sind wir gerettet worden, damit wir etwas sind zum Lobpreis von Gottes Ehre und Herrlichkeit. Wir werden von unserer Selbstsicherheit befreit und gerettet. Nicht zuerst, damit es uns nachher besser geht, sondern damit wir zu Gottes Ehre und Herrlichkeit dienen. Es ist ja nicht so, dass wir Gott besser machen können oder ihn als besser erscheinen lassen könnten. Das ist nicht gemeint damit, dass wir Gott verherrlichen mit unserem Leben. Es ist so gemeint: In unserer Rettung wird sichtbar, dass alle Ehre und Herrlichkeit allein Gott gehört und dass alles Gute nicht von uns kommt, sondern von ihm allein. Und das ist auch der Herzenswunsch des Anbeters, der ins Haus Gottes kommt und diesen Psalm singt. Der Anbeter des dreieinigen Gottes sucht nicht seine Ehre, seine eigene, sondern allein Gottes Ehre. Er gibt allein ihm Ehre und Ruhm für seine Rettung. Er hat die Selbstsicherheit abgelegt und sagt, er sagt nicht zu sich selbst: Ich habe Gott gesucht und gefunden. Ich bin so gut, ich bin so religiös, dass ich mein Leben Gott widme und darum geht es mir so gut. Ich werde niemals wanken in meinem Glauben. Das ist das, was David zuvor sagte. Nein, der Anbeter des dreieinigen Gottes, der gerettet wurde, er sagt wie der Zöllner, der nicht wagte, seine Augen zum Himmel zu erheben: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und mit Psalm 30 lobpreist er Vers 12 und 13: Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt. Mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet, damit meine Seele dich besinge und nicht schweige. Herr, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen.